guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 14. Juli 2025. Maya T. hat den Hungerstreik im Haftkrankenhaus in Budapest beendet. Der Gesundheitszustand von Maya T., besonders die Herzfrequenz, war lebensbedrohlich geworden. Das ist heute bekannt geworden. Kurz bevor das bekannt wurde, nämlich heute im Morgenradio, hat der Kollege Thomas eine Einschätzung gegeben zu dem Gesundheitszustand und auch zu den Aussichten von Maya T. für etwas verbesserte Bedingungen. Hört dieses Kollegengespräch jetzt.
Frage an meinen Kollegen Thomas, mit dem ich jetzt am Telefon verbunden bin. Thomas, wie geht es denn Maya aktuell?
Also die Informationen vom Wochenende sind besorgniserregend. Es wurde auch darüber berichtet, Maya soll, so planen es Gefängnisärzte und Ärzte, an Herzschrittmacher eingepflanzt werden, also implantiert werden. Das würde dann auch gegen Mayas Willen erfolgen, weil der Herzschlag phasenweise so verlangsamt ist, dass damit gerechnet wird, dass Maya irgendwann auch versterben wird. Ich meine, Maya ist jetzt über 30 Tage im Hungerstreik, hat 14 Kilo Gewicht verloren und das sind dann schon Größen, Zahlengrößen, die existenziell bedrohlich werden.
Mit dem Hungerstreik will Maya ja bessere Haftbedingungen erreichen und auch eine Rücküberstellung nach Deutschland. Jetzt hat sich nach vielen Wochen des Schweigens Außenminister Johann Wadephul zu Wort gemeldet und eine neue Initiative im Fall von Maya T. angekündigt. Was genau will die Bundesregierung denn unternehmen?
Bundesaußenminister Wadephul hat in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass jetzt in der jetzigen Woche, also jetzt in dieser Woche, in der wir jetzt auch sprechen, die deutsche Bundesregierung nochmal Kontakt aufnehmen möchte mit der ungarischen Regierung, um insbesondere die Haftbedingungen für Maya zu verbessern. Das ist so das vordringliche Ziel. Also Wadephul äußert sich nicht dahingehend, dass Maya zurückgeholt werden möchte, sondern es geht jetzt erstmal um was viel Niederschwelligeres.
Wie sind denn die Haftbedingungen von Maya gewesen? Also sie ist ja jetzt in einem Haftkrankenhaus, auch nicht in Budapest selber, sondern außerhalb. Aber wie sind denn ihre Bedingungen gewesen?
Ja, Maya ist ja jetzt dann schon seit über einem Jahr in Ungarn und befand sich von Anfang an, also vom ersten Tag an, in Isolationshaft. Die Isolationshaft meint 24 Stunden alleine in einem engen, stickigen Haftraum, im Sommer ganz besonders heiß, im Winter ganz besonders kalt, Bettwanzen, sonstiges Ungeziefer, eine relativ harsche Ansprache durch das Personal, Verlassen der Zelle, gefesselt. Es gibt vielleicht auch Menschen, die Bilder gesehen haben, wie Maya dann in Budapest ins Gericht geführt wurde, an Händen und Füßen gefesselt, mit einem Bauchgurt, zusätzlich noch mit einer sogenannten Laufkette an Beamte gekettet. Also wirklich das ganze Programm, das nicht nur die ungarische Justiz bereithält für Menschen, die ihnen ja unangenehm sind, sondern auch natürlich, es gibt es auch in Deutschland. Aber erst in den letzten Wochen, nachdem Maya schon einige Zeit im Hungerstreik war, hat dann die ungarische Justiz zugestanden, dass Maya zumindest im Hofgang mal einen anderen Menschen sieht und da auch nicht immer nur alleine im Kreis spazieren muss.
Du sprichst es an, also Bundesaußenminister Johann Wadephul, sagst du, hat jetzt erstmal darüber gesprochen, dass man verbesserte Haftbedingungen möglicherweise in Ungarn für Maya erreichen will. Aber über dem Ganzen schwebt natürlich der Vorwurf auch an die Bundesregierung, dass Maya eigentlich zurückgeholt werden soll, weil Maya war, wie du sagst, im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und dann im Juni nach Ungarn ausgeliefert worden, obwohl das Bundesverfassungsgericht dies danach untersagt hatte. Aber diese Entscheidung eben aus Karlsruhe war wenige Minuten zu spät gekommen. Wolfram Jarosch, der Vater von Maya, hat wiederholt die Verantwortung der Bundesregierung auch für den Verstoß gegen dieses Verfassungsgerichtsurteil betont. Die Wadephul-Äußerung geht jetzt erstmal in Richtung Verbesserung der Haftbedingungen, aber hältst du es für wahrscheinlich, dass Ungarn Maya an Deutschland ausliefert, bevor der Prozess, der ja dann möglicherweise irgendwann weiterlaufen wird, so wenn sich Marjas Zustand verbessern sollte oder wenn die Forderungen erfüllt werden, dass Maja, bevor der Prozess in Ungarn abgeschlossen ist, nochmal nach Deutschland ausgeliefert wird?
Also Stand jetzt, wenn ich es richtig verfolgt habe, so lautet auch die entsprechende Entscheidung des Kammergerichts aus dem Jahr 2024, dahingehend, dass sobald das Urteil, also wenn Maja verurteilt werden sollte und ein Urteil würde rechtskräftig, dann ist vereinbart und festgelegt, auch nach der Entscheidung des Kammergerichts, dass die Strafverbüßung in Deutschland erfolgt. Aber nochmal einen Schritt vorweg, wir haben in Ungarn eine rechtsextreme Regierung und es ist aus meiner Sicht ausgeschlossen, dass vor Abschluss des jetzigen Strafverfahrens eine rechtsextreme Regierung in Ungarn Maja nach Deutschland schickt. Angesichts dessen, dass es ja vorliegend um Vorwürfe geht, dass Maja und andere entsprechende, ja, man kann es nicht anders sagen, Gesinnungskameraden der Bundesregierung, der ungarischen Regierung auf der Straße körperliche Gewalt angetan haben sollen. Das heißt, das Verfahren selber ist ja auch in Ungarn politisch sehr im Fokus und sehr aufgeladen. Das heißt, Ungarn würde, das wäre so der kleinstmögliche Kompromiss, den ich mir hier so aus der Ferne vorstellen könnte, dass Maja vielleicht in den Hausarrest für die Dauer des Strafverfahrens entlassen wird. Aber das wäre dann schon der allergrößte Erfolg. Eine Rücküberstellung vor Abschluss des Strafverfahrens kann ich mir nicht vorstellen.
Eine Forderung war ja auch, dass Maja aus der Haft entlassen wird und für die Dauer des Prozesses in Hausarrest kommen soll. Das ist aber abgelehnt worden, oder? Das ist vom Tisch.
Das ist erst kürzlich mal abgelehnt worden. Allerdings sind die Richter natürlich da durchaus frei, auch diese Entscheidung zu überdenken. Und jetzt ist das in Ungarn meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht anderer eine gelenkte Justiz. Das heißt, wenn es da entsprechenden Druck von Deutschland auf die ungarische Regierung geben sollte, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zumindest innenpolitisch so Druck auf das Gericht weitergegeben wird, dass Maja in den Hausarrest überstellt wird. Also das wäre, denke ich, was tatsächlich politisch erreichbar wäre.
Hausarrest würde aber dann bedeuten innerhalb Ungarns, nicht Hausarrest in Deutschland.
Nein, selbstverständlich nicht. Hausarrest innerhalb von Ungarn, das wird dann in der Regel überwacht mit einer elektronischen Fußfessel. Und das meint dann auch wirklich das Haus nicht verlassen zu Zeiten, die halt eben nicht vorgesehen sind. Es gibt dann noch so Ausnahmen, wenn die Person zum Arzt muss oder so, aber das ist letztlich die Gefängniszelle, wird dann ersetzt durch einen Wohnraum.
Jetzt hat sich, wie gesagt, Außenminister Johann Wadephul zum Fall endlich mal geäußert. Es gab in den vergangenen Wochen auch immer wieder Aufmerksamkeit für den Fall von Maja. Die frühere Außenministerin Annalena Baerbock hat sich in dem Fall eingeschaltet, heißt es, und sich für eine Verbesserung der Haftbedingungen eingesetzt. Sie hat sich auch mit Eltern von Inhaftierten in Budapest Komplex getroffen. Bei allem Leid und allem körperlichen Leid, das Maja T. erfährt und ihrem schlechten gesundheitlichen Zustand, zeigt sich deiner Meinung nach auch hier, dass der Hungerstreik ein ja, sehr hartes, aber auch letztlich erfolgreiches, bis zum Gewissen war es erfolgreiches Druckmittel ist?
Also ich glaube, es gab in den letzten 15, 20 Jahren keinen Hungerstreik einer deutschen Person, die eine solche bundesweite und ja auch europaweite Berichterstattung nach sich gezogen hat. Ob der Hungerstreik erfolgreich sein wird im Sinne von den Forderungen, die Maja und auch das politische Umfeld von Maja erheben, das bleibt noch abzuwarten. Ich selber habe eine differenzierte Haltung zum Thema Hungerstreik. Es ist letztlich ja das letzte Mittel, das Menschen haben, wenn sie ihr eigenes Leben in die Waagschale werfen. Ich finde es prinzipiell allerdings etwas widersprüchlich von einem Staat, den ich ja ablehne, von einem Staat, den ich für einen Staat halte, der auch seine eigenen Regeln nicht einhält, letztlich zu fordern, er möge jetzt endlich die Regeln einhalten und dann darauf bauend, dass er aus Mitgefühl oder von mir auch aus politischer Opportunität meine Forderungen erfüllt. Also da bin ich jetzt nicht so prinzipieller Freund von Hungerstreiks, aber ich finde, es ist wichtig, dass Menschen, die diesen Weg gehen, von allen Menschen unterstützt werden.
Die angesprochene ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock hat sich ja auch mit anderen Angeklagten oder anderen Beschuldigten im sogenannten Budapest-Komplex getroffen. Werfen wir, also der Hungerstreik von Maja zieht aktuell, wie wir gerade schon erörtert haben, relativ viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber wie ist die Situation der anderen Beschuldigten und Angeklagten?
Die anderen Beschuldigten im Budapest-Verfahren sitzen bundesweit verteilt in Untersuchungshaftanstalten. Die Ausnahme ist Said, da wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Ja, die sitzen in ihren Zellen. Sie sitzen nicht, soviel ich weiß, nicht mehr in Isolation, sondern sie haben durchaus Kontakt zu anderen Mitgefangenen. Eine Schwierigkeit ist prinzipiell in diesem ganzen Budapest-Verfahren, dass die Außenkommunikation extrem verlangsamt ist. Also wenn Menschen den Gefangenen schreiben und die Gefangenen schreiben Briefe raus, sind so Brieflaufzeiten von 4 Wochen, von 6 Wochen normal. Und zwar nicht ein Briefwechsel, sondern ein Brief. Das heißt, wenn eine Person, einer inhaftierten Person schreibt in diesem Komplex, dann ist der Brief 4 Wochen unterwegs. Und das ist für Menschen, die ja auf geistigen Austausch existenziell angewiesen sind, extrem belastend. Auf der anderen Seite, sie bekommen regelmäßig Besuch von ihren Rechtsanwälten und Rechtsanwälten. Das heißt, sie haben da durchaus dann einmal in der Woche mindestens eine vertraute Person, wenn es eine anwaltliche Person ist, da. Und sie haben 1-2 Besuche im Monat von Angehörigen. Das entlastet dann natürlich. Und die Haftbedingungen sind, wenn wir das jetzt mit Maja vergleichen, nicht komfortabel, aber wesentlich besser als in ungarischen Gefängnissen.
Du sprichst es an, vielleicht zum Abschluss können wir einen Vergleich ziehen, was der Unterschied ist zwischen einem bisschen dem Justizvollzugssystem in Deutschland und dem in Ungarn, auch mit Hinblick auf eben die Tatsache, dass in Ungarn pro Kopf die Zahl der inhaftierten Menschen deutlich höher ist als im Rest der Europäischen Union.
Genau, Ungarn hat die höchste Inhaftierungszahl und Inhaftierungsrate, wenn man das bezieht auf 100.000 Einwohner. Also absolut gesehen sind das jetzt vielleicht gar nicht mal so viel. Wir haben in Deutschland, wenn wir das so roundabout schätzen, das schwankt immer so um die 60.000 Inhaftierte. Wir haben aktuell in Ungarn ungefähr 17.000 Menschen, die dort in Haft gehalten werden, aber natürlich bezogen auf die viel kleinere Bevölkerungszahl, ist das viel, viel mehr als zum Beispiel in Deutschland. Die Haftsituation selber ist in Ungarn von körperlichen Übergriffen seitens der Bediensteten geprägt, von hygienischen Zuständen, die in Deutschland, vermute ich, zur Schließung von Gefängnissen führen würden. Und eben, es sind dort halt eben 17.000 Gefangene in Ungarn von ähnlichen Haftbedingungen betroffen wie aktuell Maja. Und ich finde es wichtig, dass wenn wir über die Situation von Maja berichten, das in den Mittelpunkt stellen, dass wir aber auch nicht aus dem Blick verlieren, dass Maja nicht die einzige Person ist, die in Ungarn im Gefängnis sitzt.
Die Einschätzung des Kollegen Thomas zur Situation von Maja T. bis heute im Hungerstreik in Ungarn. Wie eingangs gesagt, dieses Interview ist noch kurz vor der Nachricht entstanden, dass Maja T. den Hungerstreik nun aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen hat. Wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Zum Beispiel im morgigen Morgenradio zwischen 8 und 10 Uhr ist ein Interview zum Thema geplant. Schaltet also wieder ein bei RDL. Am 30. Juni kam es am Amtsgericht Offenburg zu bemerkenswerten Urteilen gegen 2 AntifaschistInnen, die an den Protesten gegen den Landesparteitag der AfD in Offenburg im März 2023 teilgenommen haben. Ein antifaschistischer Demozug endete damals im Polizeikessel. Mehrere hundert Demonstrierende wurden über Stunden festgehalten. Ihre Personalien wurden kontrolliert. Max wurde nun zu 2 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Ihm wurde vorgeworfen, im Rahmen der Proteste gegen den AfD-Landesparteitag am 4. März 2023 einen Feuerlöscher eingesetzt und damit eine Körperverletzung begangen zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine weitere Antifaschistin wurde wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Vermummung zu 220 Tagessätzen verurteilt. Wir haben mit Bert von der Roten Hilfe gesprochen.
Erstmal noch ein Blick zurück. Was ist damals im März 2023 in Offenburg passiert?
Ja, wir hatten es da mit einem Landesparteitag der AfD zu tun, die ja jetzt erwiesen faschistisch und rechtsextrem in großen Teilen ist. Und dagegen hat sich ein breites Bündnis in Offenburg gebildet und haben eben gegen diesen Parteitag demonstriert und hat sich ja gezeigt, jetzt auch in der Entwicklung der letzten Monate, dass es total richtig war, dass sich da ganz viele Leute gegen den Rechtsruck gestellt haben. Und in dem Moment wurde dann irgendwie, das hast du ja schon erwähnt, mit verschiedenen Kesseln und sonst irgendwie seitens der Polizei die Lage eskaliert. Es ist auch tatsächlich, also gab ja auch einige Verletzte, Leute wurden über Stunden festgehalten. Das hat keinerlei Konsequenzen und Konsequenzen hat allein, dass sich Leute gegen den Rechtsruck und gegen die faschistische AfD gestellt haben.
Wie bewertest du die jetzigen Urteile?
Ja, es ist Wahnsinn. Also wirklich, ich bin erschreckt, wenn wir uns das vorstellen. Hier geht es um einen Einsatz von einem Feuerlöscher, der mit einer Freiheitsstrafe, mit Gefängnis belangt wurde. Auch das andere Urteil, hier geht es um einen Widerstand. Also eigentlich, eine Person hat nicht das gemacht, was die Polizeikräfte wollte und dafür 220 Tagessätze. Es ist die Strafen, das erleben wir schon seit längerem, die das Offenburger Gericht da verhängt, sind unglaublich drastisch, drakonisch. Und also wir können das nur, das kann ich nur als Einschüchterung für die gesamte antifaschistische Bewegung bewerten. Also weil, also wenn ich das bundesweit vergleiche und wenn ich das mit anderen Fällen vergleiche, solche drakonischen Strafen habe ich wirklich selten erlebt und ich beobachte die Repression gegen Antifaschismus wirklich schon seit Jahren. Also da bin ich wirklich erschüttert und kann das nur als, wie gesagt, als eine Kampagne und als ein Orchester gegen den Antifaschismus begreifen.
Heißt, auch wenn es vielleicht nicht so eine gute Idee ist, auf eine gut überwachte Demo einen Feuerlöscher mitzunehmen, ist dieser trotzdem auch im Einsatz nicht ganz so gefährlich, dass es jetzt ein solches Urteil rechtfertigen würde.
Hat sich ja gezeigt. Also es gab ja jetzt nicht irgendwie, da gab es ja jetzt keine großen Schäden davon, sondern also der Verteidiger hat ja auch ganz klar gesagt, dass es da um einen Schutz ging und was weiß ich. Also ich kenne jetzt die Umstände des Einsatzes des Feuerlöschers nicht genau, aber ein Feuerlöscher ist ja eigentlich ein Moment, um Sicherheit zu gewährleisten und Brände zu löschen. Und also die Dinger kann ich nicht hundertprozentig einschätzen, aber was ich einschätzen kann, ist, dass 2,5 Jahre Knast für die Mitnahme von einem Feuerlöscher jenseits jeder Verhältnismäßigkeit sind.
Gab es aus Sicht der Roten Hilfe noch weitere bemerkenswerte Punkte beim Prozessverlauf?
Ja, also wir haben, was wir aber wirklich sehr, sehr oft beobachten, auch bei diesem Prozess gesehen, wir haben erlebt, dass Polizeibeamtinnen sich widersprochen haben, dass die Zeugenaussagen irgendwie deutlich voneinander abgewichen sind, obwohl sie sich ganz offenbar abgestimmt haben, dass schriftliche Aussagen, die sie gemacht haben, erkennbar voneinander abgeschrieben waren. Trotzdem haben sie sich im Prozess widersprochen und eben vorher noch abgesprochen. Also das ist dann teilweise wirklich auch amateurhaft, obwohl sie es probiert haben, da eine klare Sache zu haben. Trotzdem gab es eben diese Widersprüchlichkeiten, wurden seitens des Gerichts aber überhaupt nicht aufgegriffen. Die Beweismittel, die vorgelegt wurden, waren unvollständig oder verspätet. Mehrfach wurden Termine verschoben und es war wirklich, die ganze Prozessführung hat gezeigt, seitens des Gerichts und seitens der Staatsanwaltschaft, dass hier ein Exempel an der antifaschistischen Bewegung geschaffen werden sollte.
Und der Richter ist wohl auch noch einmal ein Jahr über die Forderung des Staatsanwalts dann hinausgegangen. Es gab ja nach den Protesten in Offenburg ziemlich viel Repression. Beim jetzt verurteilten Max hatte es eine Hausdurchsuchung gegeben und noch eine Durchsuchung fand statt, weil die Polizei Einsatzunterlagen verloren hatte und diese auf Indymedia veröffentlicht wurden. Zudem fanden schon zahlreiche andere Prozesse statt nach diesen Protesten gegen den AfD-Landesparteitag. Wie bewertet ihr diese ganze Repressionsserie?
Ja, das ist, wie gesagt, das ist wirklich Wahnsinn, was wir da sehen, diesen Verfolgungseifer des Gerichts und der Staatsanwaltschaft, der Repressionsbehörden, ist wirklich bemerkenswert und ist wirklich stark. Und da muss ich auch sagen, wir erleben das ja auch vielfach. Wir erleben das in Leipzig zu Tag X oder zu anderen in Gera zum 1. Mai. Da gab es auch große Repressionswellen nach antifaschistischen Demonstrationen. Also wir erleben eben, würde ich sagen, die Konsequenzen eines Rechtsrucks, von der sich die Repressionsbehörden nicht ganz frei machen können. Da erleben wir einfach, dass Antifaschismus zunehmend ins Visier kommt. Wir merken natürlich auch die Stärke der AfD, dass die sich dass die zunehmend auch dann bei den Repressionsbehörden und gesellschaftlich eben dann sich niederschlägt, die Stärke des Rechtsrucks, und da kommt natürlich Antifaschismus immer mehr ins Visier. Und da ist wirklich Offenburg, wir erleben das ja immer, Baden-Württemberg ist immer vorne dabei, wenn es um hohe Strafen und sonst irgendwas geht. Aber hier in Offenburg ist es wieder jetzt Wahnsinn, was da passiert. Aber also für uns gilt es eben auf jeden Fall, auch wenn wir uns die ganzen letzten Monate angucken und was dieses Jahr allein passiert ist, eigentlich unvorstellbar, welchen Rechtsruck wir erleben. Und da ist es immer, also umso wichtiger, dass wir da solidarisch beieinander stehen, dass es darum geht, dass wir, wir haben jetzt auch eine Kampagne gestartet, wir sind alle Antifa, weil es eben darum geht, jetzt gilt's, jetzt müssen wir uns dem Rechtsruck entgegenstellen, und da können wir, egal was da vorgeworfen wird, wir müssen zusammenstehen gegen den Rechtsruck und für einen starken Antifaschismus.
Ja, und wenn AfD-Anhänger wie in Freiburg vor einiger Zeit Robert H. mit dem Messer zustechen und Menschen gleichzeitig mit Pfefferspray angreifen, dann wird das Ganze zu Notwehr deklariert und er bleibt ohne Vorstrafe. Ja, Max wird wohl in Berufung gehen. Wie siehst du die Chancen, dass es noch zu einem milderen Urteil kommt?
Ja, also wir haben ja drüber gesprochen, wie das Offenburger Gericht die ganze Zeit das alles beurteilt hat. Und wenn ein Gericht ein Jahr über das geforderte Strafmaß hinausgeht, dann ist das sehr, sehr ungewöhnlich. Deswegen wäre meine Hoffnung groß, dass ein anderes Gericht da zu einer anderen Beurteilung kommt. Also es kann nicht anders sein. Und da muss, wenn es noch irgendwie klappt, dann muss das, ein anderes Gericht kann nicht zu einer anderen Beurteilung kommen. Also ich hoffe noch, dass Max weiterhin in Freiheit bleiben kann und mit uns kämpfen kann.
Dann abschließend, was gibt es aus Sicht der Roten Hilfe für Möglichkeiten, Max jetzt oder auch, falls er tatsächlich in Haft muss, dann in Haft zu unterstützen?
Naja, ich glaube, wir erleben eben, das ist eben das Zentrale, wir erleben Repression aus politischen Motiven. Wir haben den Rechtsruck, wir haben einen Erstarken der AfD, und wir erleben, dass Antifaschismus zunehmend versucht wird, in die Defensive zu treiben. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass wir politisch klar stehen, dass wir sagen, wir sind alle Antifa, wir lassen Antifaschismus nicht verbieten, Antifaschismus ist legitim. Gerade jetzt brauchen wir das, und ich glaube, eine starke Bewegung auf der Straße und überall dort, wo Menschen aktiv sind, hilft Max sehr, sehr stark, weil wir dadurch politischen Druck machen können. Und wenn es wirklich soweit ist, dass Max dann hinter Gittern kommt, dann gilt es, mit ihm weiter in Kontakt zu bleiben. Da gilt es, Briefe zu schreiben, wie wir jetzt auch erleben. Wir haben mehr als ein Dutzend Antifaschistinnen im Knast. Wir erleben da auch eine Welle der Solidarität, dass immer wieder Kundgebungen vor den Knästen stattfinden, dass öffentlich berichtet wird, dass wir die Menschen nicht vergessen. Das gilt es dann. Aber vor allen Dingen gilt es, tatsächlich diesen politischen Druck zu machen und Antifaschismus nicht vertreiben oder verbieten zu lassen.
Vergangene Woche wurde im Haupt- und Finanzausschuss des Freiburger Gemeinderats das Vermarktungskonzept für den geplanten neuen Freiburger Stadtteil Dietenbach vorgestellt.
Die Verwaltung des Oberbürgermeisters Martin Horn und des Baubürgermeisters Martin Haag bleibt der Geheimpolitik-Methode treu. Die Einschwörung der Rätinnen des Freiburger Rats in zwei nicht öffentlichen Sitzungen der gemeinderätlichen Gruppe Dietenbach, ein nicht öffentlicher Bauausschuss und gerade einmal 8 Minuten mehr äsopisches Geraune als öffentliche Erörterung im Hauptausschuss, um dann im Gemeinderat am 15. Juli frei den Beschluss der Vermarktungsdrucksache des ersten Bebauungsplans zum Dietenbach-Stadtteil fassen zu können. Leider nicht vor der offiziellen Startschuss am Fest für alle am 13. Juli. Kein Wunder, dass dies nun immer mehr konträr zu den Ergebnissen der Verpflichtungen aus dem Bürgerentscheid steht. Wir erinnern, 50% Quote, Erbpachtrecht, ökologischer Musterstadtteil etc. 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 Gleichwohl nur ein sanftes Murren der einstigen Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, die jetzt Rätin der Grünen ist.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wir haben es ja in der gemeinderätlichen AG im Bauausschuss alle schon vorbereitet, aber an der Stelle vielleicht einfach nochmal eine Rückmeldung. Wir sehen, glaube ich, schon auch die Herausforderung jetzt dieses ersten Vermarktungsabschnittes und dass diejenigen, die da jetzt in die Bütt gehen, natürlich in gewisser Weise Pionierinnen und Pioniere fürs Gebiet sein müssen. Und deshalb gehen wir das jetzt auch mit, obwohl wir, das wissen Sie ja auch, gerade beim Thema Erbbaurecht, zumindest den Blick drauf haben, um das mal so zu formulieren. Aber ich glaube, es gibt ja auch die Möglichkeit, so ist es ja auch formuliert worden, das jetzt nicht zu erzwingen und verpflichtend zu machen, aber im Rahmen der Konzeptvergabe dann eben auch mit zu berücksichtigen. Und dass das dann auch entsprechend gewichtet wird, das wäre uns in dem Zusammenhang wichtig. Ansonsten sind wir natürlich gespannt. Ich meine, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung gibt es ja aus Klein-Escholz, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Gebiet, das es jetzt gilt, mit den Ersten aufzuschließen. Und deshalb glauben wir schon auch, dass diese Offenheit an der Stelle auch wichtig ist und können das in der Weise auch mittragen. Danke.
Oder gar ein zufriedenes Schnurren angesichts des Realitätsbewusstseins durch die designierte Finanzbürgermeisterin Dr. Caroline Jenkner von der CDU.
Würde ich auch noch gern zwei Sätze sagen. Also wir finden auch, dass das Konzept jetzt eigentlich ein guter Kompromiss ist und auch gut abbildet eigentlich, welche Debatten wir in den letzten Jahren über dieses Gebiet geführt haben, gepaart mit auch einer gewissen Prise Realität, der wir uns natürlich jetzt im Moment stellen müssen mit veränderten Finanzierungssituationen, Zinssituationen, einer etwas schwächer werdenden Wirtschaft. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt mit diesem Konzept es gelingen wird, doch viele Bauwillige zu finden. Natürlich gibt es mit Klein-Escholz einen Vorreiter, aber die Dimensionen sind nochmal wirklich andere. Da müssen wir uns auch klar machen, dass wir natürlich da viel, viel mehr Akteure brauchen werden, als es in Klein-Escholz der Fall war. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dem Konzept jetzt dann tatsächlich das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch erreichen können.
Was ist aber wirklich denn dabei herumgekommen, wenn man so clandestin weiterhin in nur einem Workshop, zum Beispiel mit 5 Modulen 2022, immerhin mit der Architektenkammer, aber auch vor allem in 20 Einzelgesprächen mit renditeorientierten Bauunternehmen der regionalen Bauwirtschaft zwischen November 24 bis Februar 25 auf qualifizierte Beteiligung gemacht hat. Gekippt wurde das Ankerkonzept, welches im Bau von Vauban, Rieselfeld, Gutleutmatten bis hin zu Klein-Escholz erfolgreich praktiziert wurde. Jetzt kann ein renditeorientiertes Unternehmen einen ganzen Baublock von diesen 29 des ersten Bebauungsplans realisieren. Auf einen oder mehreren Grundstücken der 107 der noch freien 149 Grundstücke in diesem Bauabschnitt. Dietmar-Frohnholz ist der Name des selbigen. Darunter befinden sich in den Baublöcken Einzelgrundstücksgrößen von bis zu 5000 Quadratmetern. Das ist nicht nur das Gegenteil von der geraunten Vielfältigkeit oder Offensein für alle interessierten Akteuren. Dies geht auch weit über den Knebelvertrag beim Erwerb der Gesellschaftsanteile der EMD, der Sparkasse, hinaus. Diesen hatten der Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Martin Horn, als Oberbürgermeister am 31. Januar 2023 den Rat beschließen lassen. Enthalten darin sind erstens die Selbstverpflichtung der Stadt, kein Erbbaurecht auf diesen Flächen, die immerhin 58% des gesamten Dietenbachs ausmachen, zuzulassen, sondern nur Kauf. Zweitens, mindestens ein Drittel der Grundstücke sind an renditeorientierte Unternehmen und Konzerne zu verkaufen. Drittens, die Sparkasse muss als Hausbank der Stadt bei allen Verkäufen vorrangig bedient werden. Soweit die Selbstverpflichtung, die der Gemeinderat durchgewunken hat. Wie unter diesen Umständen das Ziel von 50% sozial gefördertem Wohnraum erzielt werden soll, den selbst die FSB bei ihren in der Direktvergabe zugewiesenen Grundstücken des ersten Bauabschnittes maximal erreichen will, wird wie schon zuvor in Vauban und Rieselfeld eher schnellstens fallen gelassen werden. Konzeptvergabe hin, Konzeptvergabe her. Außerdem, selbst bei dem im Ausgangspunkt landwirtschaftlichen, schon als Hitzespot feststehenden Dietenbach-Gelände soll nun die Zielsetzung Energiehaus 40 als Verpflichtung, baurechtliche Verpflichtung, fallen gelassen werden. Der Freiburger Energiehausstandard 55, also wesentlich schlechter, soll auch reichen. Dies ausgerechnet nach der Zerstörung der Kaltluftsenke des geschlossenen Dietenbachwaldes durch zwei über 30 Meter breite Verkehrsschneisen und Rodungen für ein zusätzlich noch dazu überdimensionierten Kunstrasenfeld des Sportvereins im Stadtteil. In den Baukonzepten der Grundstücksvergabe sollen ja auch dann noch Gemeinschaftsflächen hineingepresst werden bei der Konzeptvergabe berücksichtigt werden. Als der Kulturlistenstadtrat Schilberg da auch Kulturflächen anmahnte, verwies ihn, und da wurde es ganz skurril, der Baubürgermeister auf das städtische Quartiershaus. Dies liegt aber ausgerechnet in der neuen Mitte dieses Stadtteils, dem künftig wohl heißesten Spot des Stadtteils, wie auch in Freiburg selbst. Hören wir da nochmal in dieses skurrile Gespräch hinein.
Herr Schilberg.
Ja, vielen herzlichen Dank. Die Kulturliste möchte natürlich auch nochmal an der Stelle darauf hinweisen, dieser Stadtteil, und das wissen wir alle, wird ja sehr, sehr eng werden. Der ist einfach mit einer hohen Auslastung, die braucht es auch, letzten Endes von BewohnerInnen Dichte geprägt. Und jetzt gibt es natürlich auch Wünsche quasi, was entwickelt werden soll. Das ist ja auch der Drucksache zu entnehmen. Kriterien der Bewerbung, es wird sich auch durchaus gewünscht seitens der Verwaltung, dass eben auch kulturelle Elemente quasi sich da in den Bewerbungen wiederfinden sollen. Was mir aber hingegen fehlt natürlich, ist halt irgendwie ein Anreiz dafür zu schaffen, weil diese Räume braucht dieser Stadtteil, Begegnungsstätten, soziokulturelle Orte fehlen dort. Wenn das quasi die Bewerber leisten sollen selber, dann hätte ich mir zumindest gewünscht, dass da irgendwie nicht nur der Wunsch drin steht, dass das also cool ist, wenn ihr jetzt quasi Kultur mitbringt und das da baut, sondern irgendwie fehlt mir halt ein Anreizmodell, wie das dann auch gelingen kann, weil die Räume werden wirklich gebraucht werden.
Martin Haag. Also zunächst mal vielen Dank für die Bewertungen der Vorgehensweise. Ich glaube, dass wir alle miteinander gut beraten sind, jetzt am Anfang mal zu schauen, was geht, und dann können wir wirklich auch nochmal intensiv darüber diskutieren, wie wir nachsteuern müssen. Insofern teile ich beide Wortmeldungen, sowohl von Bärbel Schäfer als auch von Caro Jenkner. Beim Thema von Markus Schilber würde ich jetzt mal sagen, ich würde erst mal positiv formulieren. Der Stadtteil hat eine urbane Dichte. Wir sind jetzt im Vermarktungsprozess, das heißt, wir müssen jetzt wirklich auch positive Signale in die Bevölkerung setzen. Das ist ein sehr lebenswerter Stadtteil mit einer hohen urbanen Dichte. Und da wird auch sozusagen von Seiten der Verwaltung werden das soziokulturelle Räume natürlich angeboten werden. Was jetzt in der Vermarktung eine Rolle spielt, ist ja nur, wenn jetzt jemand, ein privater Bauherr, nochmal ein zusätzliches Angebot bietet, dann kriegt er dafür auch eine Bonifizierung kriegen im Rahmen der Konzeptvergabe. Aber natürlich, das sozusagen Grundangebot in Anführungszeichen, das planen wir und das bringen wir auch und das spielt auch in den weiteren Vermarktungsabschnitten eine Rolle und auch in dem, was wir selber bauen, zum Beispiel im Quartiershaus. Das ist ja ein Angebot, das macht die Stadt Freiburg.
Ab dem 1. Oktober soll es Änderungen beim Sozialticket in Freiburg geben. Bis auf wenige Ausnahmen soll das Sozialticket nur noch als Deutschland-Ticket-Abo mit einem Eigenanteil von 33 Euro beziehbar sein. Dafür soll sich der Bezug über die FVAG vereinfachen. So sollen Berechtigte nicht mehr auf die berechtigten Coupons vom jeweiligen Amt warten müssen. Theoretisch wäre es dann wohl auch möglich, zum Beispiel mit einem Wohngeldantrag, der noch bearbeitet wird, schon ein Sozialticket zu beziehen. Eine Änderung ist weiter, dass das durchaus gut genutzte 2x4-Fahrtenticket als Sozialticket abgeschafft wird. Am morgigen 15. Juli wird das Thema nochmal im Gemeinderat verhandelt. Wir haben vorab mit Frank vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit, der immer wieder auch die Belange von Menschen ohne Bankkonto in die Debatte eingebracht hat, über die geplanten Änderungen
gesprochen. Was sagt ihr vom Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit zu diesen Plänen der Stadt zu den Änderungen im Sozialticket?
Erstmal ist es zu begrüßen, weil vielleicht anders wie jetzt vorher gerade im Beitrag angeklungen ist, gibt es seit Januar keine Lösung mehr für Menschen ohne Konto, die eben kein Deutschlandticket beziehen können als Sozialticket. Also wir haben schon einen Zustand, der monatelang, über ein halbes Jahr gerade so schon ist. Und deswegen ist es gut, dass sich die Verwaltung aufgemacht hat, eine Lösung auch zu finden, dass Menschen ohne Konto endlich wieder ein Sozialticket überhaupt beziehen können. Und dass insgesamt das Verfahren vereinfacht ist, ist sehr zu begrüßen, weil ja wir eine so absurde Situation hatten, dass Menschen, die eh schon geprüft wurden, ob sie leistungsberechtigt sind, nochmals geprüft wurden, ob sie sozialticketberechtigt sind, was jeder Mensch, der die Sozialleistungen, also das Geld vom Jobcenter, vom Sozialamt, Wohngeld oder Asylbewerberleistungen bekommt, ein Sozialticket bekommt, das muss man nicht nochmal prüfen. Und in diesem Verfahren gab es ja unglaublich viele Probleme, Verzögerungen, was immer wieder dazu geführt hat, dass Menschen ein, zwei Monate ohne Sozialticket waren, weil die weitere Doppelt- und Dreifachprüfung das ganze Verfahren verzögert hat. Deswegen ist es eine erstmal gute Lösung, dort eine Verschlankung zu machen, die einfach nur der weiteren Kontrolle von armen Menschen diente.
Heißt, jetzt müssen die Berechtigten nicht mehr auf das Zuschicken von Coupons vom Amt warten, was dann auch wieder dauert, damit zu VAG laufen, sondern können einfach ihre jeweilige Antragsnummer bei der VAG angeben und dann läuft das Ganze über die VAG beziehungsweise wird dann zwischen VAG und Ämtern geklärt, ob die Person berechtigt ist.
Genau, das ist das Verfahren für die meisten der Menschen. Für die mit Konto ist ja eine andere Lösung angedacht.
Welche ist das?
Dort sollen mit
ohne Konto.
Genau, für Menschen ohne Konto sollen jetzt mit Trägerinnen Gespräche stattfinden, dass die bis Ende letzten Jahres Lösung, nämlich eine RIO-Karte Basis als Sozialticket zu bekommen, über ein paar Einrichtungen, soziale Einrichtungen quasi den Zugang quasi dafür geschaffen wird. Das ist die Idee für diese Personengruppe, die jetzt 7 Monate vom Sozialticket ausgeschlossen ist.
Also für einige wenige gibt es dann doch auch noch das Regio-Ticket-Basis. Ist das eine gute Lösung? Können die sozialen Träger diesen Aufwand organisieren?
Das kann ich jetzt per se nicht beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist, dass es in der Verwaltungsvorlage keinen Vorschlag gibt, wie dieser Aufwand, der jetzt quasi von der VAG beziehungsweise auch von den verschiedenen Leistungsträgerinnen an die sozialen Trägerinnen weitergegeben wird, kompensiert wird. Also in der Verwaltungsvorlage gibt es keinen Vorschlag, wie viel Euro die Trägerinnen dafür bekommen, dass sie diese Aufgabe der Entbürokratisierung, was in dem Fall nur eine Auslagerung, nicht eine reine Entbürokratisierung ist, sondern nur eine Auslagerung an Dritte, da gibt es im Moment noch keinen Vorschlag, wie das eigentlich finanziert wird.
Aber
gleichzeitig ist Geld frei, also durch die Doppelprüfung werden ja zwei Stellen quasi wegfallen, also über 125.000 Euro pro Jahr an Mittel sind dann frei, mit dem dann auch den Aufwand der sozialen Trägerin finanziert werden kann.
Was könnte noch mit diesem eingesparten Geld finanziert werden?
Als erstes fällt na klar sofort ein, dass die Lösung so ähnlich ist oder die gleiche Lösung ist, wie sie war bis Ende letzten Jahres, nämlich Leute mit Deutschland-Ticket bekommen dies als Sozialticket für 33 Euro, während die Menschen, die kein Konto haben und die Regelticket-Basis haben, dafür 45,50 Euro Eigenanteil zahlen müssen. Das heißt, mit diesem Geld könnte man den Betrag, den Eigenanteil runtersubventionieren, dass er auch bei 33 Euro ist, so wie bei dem Deutschland-Ticket. Genau, man könnte die sozialen Trägerinnen kompensieren mit ihrem Mehraufwand, die sie jetzt haben, weil sie dann für diese Personengruppen das Ticket ausgeben. Man könnte aber auch wenn uns bewusst ist, dass das keine kommunale Aufgabe ist, aber das Geld auch dafür verwenden, um Steuerfahnder mal die Reichen und Überreichen genauer zu kontrollieren, was an Geld ausgegeben wird, um arme Menschen doppelt und dreifach zu prüfen, könnten wir auch mal den Menschen teilhaben lassen, die kaum wenig Steuern zahlen im Verhältnis zu dem, was sie an Vermögen und Einkommen haben. Es könnte Regiokarten zum Verleihen angeschafft werden, die in sozialen Einrichtungen an die diverse Menschen verteilt werden. Genau, also man könnte mit dem Geld vieles machen oder man spendet es im Freiheitsfonds, die Menschen frei kaufen, die wegen Fahren ohne Fahrschein im Gefängnis landen. Genau, also mit dem Geld könnte man das ein oder andere tun.
Übertragbare Regio-Tickets in sozialen Einrichtungen, sowas gibt es zum Beispiel beim Forum Weingarten, aber sonst an so gut wie keinen anderen Stellen in Freiburg. Ja, eine wesentliche Änderung ist auch noch die Abschaffung der 2x4 Fahrkartenkarte, eine vertretbare Entscheidung.
Nee, eben nicht. Es ist in dieser ganzen Debatte auch um die Höhe der Eigenanteil wird ja auch immer argumentiert. Ja, im Bürgergeld zum Beispiel, wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen, ist ja im Bereich Verkehr 50,49 Euro vorgesehen und wir verlangen ja nur 33 Euro oder 45,50 Euro. Was dort immer verkannt wird, ist, dass in dieser Kategorie Verkehr nicht der reine öffentliche Nahverkehr gedacht ist, sondern mit diesem Geld sollen die Menschen sich ein Fahrrad anschaffen können, den Unterhalt fürs Fahrrad machen, auch mal mit dem IC eine Fernreise machen oder mit einem Fernbus und sämtliche andere Kosten. Und wenn jetzt Menschen überwiegend ihre Mobilität, weil sie noch so mobil sind, dass sie Fahrrad fahren können, bestreiten und ab und zu auch den öffentlichen Nahverkehr in Freiburg nutzen wollen, jetzt der Zugang zum 2x4 Ticket als Sozialticket abgeschafft wird, ist es eben nicht sozial. Das ist ein Pool von Geld, was die Leute für verschiedene Arten der Verkehrsmittelwahl nutzen und zu sagen, so steht es ja auch in der Verwaltungsvorlage drin, das sei vertretbar. Nein, die Leute müssen mit dieser Gesamtsumme ihre komplette Mobilität gestalten und deswegen ist es nicht sozial, den 2x4 für Leute, die nur wenig öffentlicher Nahverkehr dafür überwiegend in anderer Weise ihre Mobilität gestalten, den Zugang jetzt zu
heißt zusammengefasst die Vereinfachung beim Bezug vom Sozialticket, dass das relativ einfach über die VAG machbar ist, so wie ich es verstehe, dann wahrscheinlich zum Beispiel auch mit einem Wohngeldantrag, der noch geprüft wird, wenn man schon mal einen bewilligten Antrag hat. Das Ganze ist eine sinnvolle Angelegenheit. Ihr seht aber durchaus auch noch einiges an Verbesserungspotenzial.
Genau, also die Grundidee, einen Menschen nicht doppelt und dreifach zu prüfen und sehr viele gesellschaftliche Ressourcen dafür verwenden, dass ein Verfahren kompliziert wird und den Zugang erschwert wird, ist super. Aber auch in der jetzt nun angedachten Lösung gibt es noch viele Fallstricken. Und das ist gerade für die Menschen, wo es jetzt dann, wenn es ab Oktober dann erst laufen soll, wo Leute quasi dann 9 Monate ausgeschlossen waren beim Zugang zum Sozialticket, gerade für diese Gruppe gibt es noch einige Probleme, plus aber auch die Höhe des Sozialtickets ist fraglich, weil dort immer wieder mit dem Gesamtbudget der jeweiligen Leistung argumentiert wird, die eben aber nicht nur exklusiv für den ÖPNV gedacht ist, sondern für die gesamte Mobilität.
Was einst ein linker Sehnsuchtsort war, ist heute weitestgehend ein Schatten seiner selbst. Unter Präsident Nicolas Maduro ist nicht mehr viel übrig vom Versprechen eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela. Auch die Parlamentswahlen im Mai entschied die Regierungskoalition deutlich für sich, auch weil die rechte Opposition zerstritten und die Linke ausgeschlossen ist. Tobias Lammert analysiert im folgenden Gespräch die aktuelle Situation und er wird diesen Mittwoch auch in Freiburg sprechen unter dem Titel Gescheiterte Utopie. Es war einmal ein linker Sehnsuchtsort.
Venezuela galt seit etwa der Jahrtausendwende als ein Land, in dem es unter Hugo Chavez Hoffnung auf die Verwirklichung eines landesweiten linken emanzipatorischen Projektes gab. Tobias, in ein paar Wochen, Ende Juli, sind nun Kommunalwahlen in Venezuela. Ist auch bei diesem Ohnengang ein deutlicher Sieg des sogenannten Oficialismo zu erwarten?
Ja, das kann man schon vorab so sagen. Das liegt vor allem daran, dass die Opposition nach den Präsidentschaftswahlen im letzten Jahr, die sie ja nach eigenen Aussagen gewonnen hat, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie die gewonnen hat, sich wieder gespalten hat. Das heißt, der radikalere Flügel um die Oppositionsführerin Maria Corina Machado boykottiert seitdem alle Wahlen mit dem Argument, naja, wir haben letztes Jahr die Wahlen gewonnen und bis das nicht anerkannt ist, brauchen wir auch gar nicht erst an weiteren Wahlen teilnehmen. Während ein kleinerer Flügel der rechten Opposition, vor allem um den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Enrique Capriles, anders argumentiert und zwar sagt, naja, auch wenn die Bedingungen nicht optimal sind und wenn wir die Wahl tatsächlich letztes Jahr gewonnen haben, das nicht anerkannt wurde, müssen wir an weiteren Wahlen teilnehmen, um nicht noch weitere Räume in Zukunft zu verlieren. Und dieser Flügel hat mit einer Parteineugründung teilgenommen an den vorangegangenen regionalen Parlamentswahlen im Mai und hat aber eben aufgrund der Spaltung der Opposition und weil Maria Corina Machado eben zum Boykott aufgerufen hat, nur sehr wenige Stimmen erhalten und nur einige Parlamentssitze erringen können. Hm. Bei den Kommunalwahlen zeigt sich nun ein ganz ähnliches Bild. Die Opposition wird gespalten antreten, linke Opposition ist überhaupt nicht zugelassen und somit ist jetzt schon klar, dass der Oficialismo die Wahl gewinnen wird.
Und es gab ja, das hat sich ja auch daran geäußert, in einer relativ geringen Wahlbeteiligung, ich glaube bei den Parlamentswahlen 48%, das zeigt ja auch schon, dass nur wenige Leute Hoffnung in dieses in eine Abstimmung oder darin setzen, dass ihre Stimme zählt. Bevor wir aber gleich nochmal auf die aktuelle Situation in Venezuela schauen, würde ich bitten, nimm uns doch mal mit 25, 26 Jahre zurück. Du hast ein Buch geschrieben, das den Namen trägt, Gescheiterte Utopie, Venezuela, ein Jahrzehnt nach Hugo Chavez. Als Hugo Chavez 1999 an die Macht kam, worin bestand denn die titelgebende Utopie, von der du sprichst?
Ja, 1999 richtete sich Hugo Chavez mit seiner Bewegung aus zivilen und militärischen linken Gruppen, die hinter ihm stand, zunächst mal gegen das damals völlig diskreditierte Zwei-Parteien-System und auch gegen das, ja, sagen wir mal, neoliberale Modell, was die damaligen Christen demokratischen und sozialdemokratischen Parteien versuchten zu implementieren seit Ende der 80er Jahre. Das heißt, es war ein antineoliberales, demokratisierendes Projekt. Es ging darum, weniger auf Repräsentation, mehr auf Partizipation der Bevölkerung, mehr direkte Demokratie zu etablieren, die Erdöleinnahmen gerechter zu verteilen und vor allem Privatisierung zu stoppen, nicht zuletzt im Erdölsektor, was damals auch angedacht war. Das waren eigentlich so die ersten wichtigen Pfeiler des Chavismo, und die Hauptforderung damals in den 90er Jahren bestand darin, eine neue Verfassung ausarbeiten zu lassen. Und mit diesem Versprechen hat Chavez die Wahl 1998 gewonnen. Amtsantritt war dann Anfang 99. Und dieses Versprechen hat er auch relativ schnell im ersten Amtsjahr umgesetzt. Und die Verfassung, die dann entstanden ist 1999, ist eben eine sehr fortschrittliche, auch aus heutiger Sicht immer noch fortschrittliche Verfassung mit starken sozialen Rechten, vielen direktdemokratischen und partizipativen Elementen, und auch gibt eben auch einen gewissen Spielraum für die Vertiefung eines oder das Entstehen eines linken Projekts, die dann eben die Regierung auch versuchte, über einige Jahre auszureizen.
Und woran ist es dann letztlich gescheitert?
Naja, also Chavez hat fing erstmal relativ moderat an. Dieses Schlagwort Sozialismus des 21. Jahrhunderts beispielsweise kam erst ab 2005 im Diskurs auf. Aber die, sagen wir mal, moderaten Änderungen, die Chavez in der Anfangszeit vollzogen hat, dazu zählte dann eben gerade ab 2001 eine Reihe von Dekreten, die er erlassen hat, eine Umverteilung von Land, die dann langsam anfing, der Bildungssektor sollte reformiert worden werden, der Erdöl Bereich wieder mehr unter staatliche Kontrolle gebracht werden. Das brachte dann die damaligen ehemaligen Eliten derart auf die Palme, dass sie zwischen 2002 und 2004 versucht haben, Chavez offensiv zu stürzen. Das misslang dann, mehrere Versuche gab es da, und sagen wir mal, am Ende dieser Phase, so ab 2005 ungefähr, ging Chavez und gingen die Chavisten, die regierenden Chavisten, dann gestärkt aus diesem Machtkampf hervor, kontrollierten im Prinzip alle Institutionen und hatten im Prinzip den Spielraum, auch politisch Dinge auszuprobieren. Was sie dann auch taten, es gab viel beispielsweise Förderung von Kooperativen, später Förderung von Arbeiterinnen mit und Selbstverwaltung in Betrieben, die Vertiefung von Partizipationsinstrumenten, ein Rätesystem, was begonnen wurde aufzubauen, etc. Ab 2006, als Chavez dann die Wahl ziemlich deutlich mit dem Slogan Sozialismus des 21. Jahrhunderts gewann, zentralisierte sich der Prozess allerdings über ein paar Jahre. Das heißt, die Regierung versuchte mehr von oben zu beschließen, und dieses Spannungsfeld, was immer bestand in Venezuela zwischen Ansätzen von unten, von Bewegungsseite her, und von oben seitens der Funktionäre und seitens der Partei, die dann auch ab 2008 entstand, die Vereinte Sozialistische Partei Venezuelas. Dieses Spannungsfeld, das kippte dann so ein bisschen in Richtung Zentralisierung, Richtung Transformation seitens der Regierung und weniger von unten. Hinzu kamen Probleme wie Korruption, die durch die hohen Erdöleinnahmen auch noch befeuert wurde. Denn eigentlich war ja genug Geld da, um auch viele Projekte zu finanzieren. Führte allerdings auch zu sehr viel Ineffizienz. Und jedenfalls kippte dieses Verhältnis im Laufe der Jahre immer mehr in Richtung Regierung. Und am Ende von Chavez' Amtszeit oder kurz vor seinem Tod, am Ende, die letzten 1,5 Jahre standen sowieso im Zeichen seiner Krebserkrankung. Da passierte nicht mehr so viel. Aber als es dann den Übergang zu Maduro gab, da war das noch ein vergleichsweise offener Prozess. Also es war nicht klar, dass es sich in die eine Richtung entwickeln würde. Aber viele strukturelle Probleme, die ihm entstanden, konnten dann in der Maduro-Zeit später nicht mehr behoben werden.
Es gab jetzt, du sprichst es an, es gab eine Kontrolle der Institutionen, der verfassungsmäßigen Organe auch, oder sie gibt es nach wie vor. Das System ist politisch sehr verschlossen. Hinzu kommt eine mittlerweile etwas wieder bessere Lage, aber in einer insgesamt sehr schlechte wirtschaftliche Lage mit hohen Inflationsraten. Daraufhin gab es auch im Nachgang von Wahlen immer wieder Proteste, die auch gewaltsam beantwortet wurden. Mehrere Millionen VenezolanerInnen sind mittlerweile in andere lateinamerikanische Länder oder in die USA ausgewandert. Warum aber sitzt das Regime Nicolas Maduro, die Regierung Nicolas Maduro, nach wie vor so fest im Sattel?
Naja, also es gab eine Phase, in der die Macht von Maduro durchaus eher in Frage gestellt war, sagen wir zwischen 2014 und 2017, als Maduro als Chavez Nachfolger eben durchaus Probleme hatte, an dessen Politik anzuknüpfen. Er hatte ja nicht das Charisma, konnte nicht so gut sprechen, konnte die Leute nicht so gut mitnehmen und überhaupt von Politiken überzeugen. Und er hat auch erstmal fast gar nichts geändert, obwohl sich eben die äußeren Umstände durchaus geändert hatten. Der Erdölpreis brach ein ab 2014. Das war natürlich auch ein bisschen Pech für Maduro, traf aber das Projekt, was eben sehr stark auch auf hohe Staatsausgaben ausgerichtet war, sehr hart. Die Opposition gewann dann die Parlamentswahlen 2015, es gab 2014 bereits und dann 2017 massive Proteste auf der Straße. Die Regierung hielt sich aber im Sattel, A, weil sie gut alle Institutionen kontrollierte, auch das Militär hinter sich hatte und das oberste Gericht, ganz wichtig, was auch jegliche Entscheidung zugunsten der Regierung gefällt hat. Dann hatte die Regierung auch trotz aller Probleme über weite Strecken noch einen Großteil der Bevölkerung hinter sich, auch indem sie an Chavez Erbe appellierte und das sozusagen für sich in Anspruch nahm. Und die Einmischung von außen, die USA intervenierten ab 2015 und vor allem ab 2017 unter Donald Trump in der ersten Amtszeit massiv in die inneren Angelegenheiten Venezuelas, verhängten Sanktionen, verschärften die immer weiter, die irgendwann ganz offen das Ziel verfolgten, also offen ausgesprochen, die Regierung eben zu stürzen, einen Regime Change herbeizuführen. Und diese Einmischung von außen hat eben ja paradoxerweise vielleicht auch dazu geführt, dass die Regierung Maduro letztlich zu stärken, weil sie dadurch viele Leute auch wiederum mobilisieren konnte hinter sich, mit dem Hinweis auf diese Einmischung von außen, die eben sehr viele Leute in Venezuela natürlich ablehnen. Und die Sanktionen haben eben auch die einfache Bevölkerung am stärksten getroffen und weniger die Regierung, die eben Wege gefunden hat, wie sie mit den Sanktionen halbwegs umgehen kann. So, das sind so ein paar Elemente, weswegen Maduro sich eben an der Macht halten konnte. Und die Spaltung der Opposition, die häufig eben sich nicht einig war, ob sie jetzt an Wahlen teilnimmt oder über Straßenproteste oder andere Aktionen Regierungssturz herbeiführen möchte.
Du sprichst die Rolle der USA an und auch die Politik der Trump-Regierung in der ersten Amtszeit von Donald Trump. Wie ist denn die aktuelle Beziehung zwischen den USA und Venezuela?
Naja, also unter Biden hatte es ja eine gewisse Annäherung gegeben, auch unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine. Die USA waren wieder daran interessiert, mehr Erdöl zu importieren aus Venezuela. Zwischenzeitlich floss ja gar kein Erdöl mehr. Als Trump dann übernommen hat, hatten viele Vertreter in der rechten Opposition durchaus die Hoffnung, oder sie haben sie, glaube ich, heute noch, dass Trump eher an seine Politik der ersten Amtszeit anknüpfen würde, diese Politik des maximalen Drucks, also das offene Ziel, die Regierung zu stürzen.
Danach sieht es aber momentan eigentlich nicht aus, oder?
Nein, überhaupt nicht. Jetzt so nach einem halben Jahr Trump kann man sagen, es gibt innerhalb der Regierung zwar namhafte Vertreter, namentlich der Außenminister Marco Rubio, der für eine sehr harte Linie gegenüber Venezuela eintritt, aber Trump scheint eher daran zu interessiert zu sein, die vielen VenezolanerInnen, die momentan in den USA leben, ja, abzuschieben nach Venezuela und über partielle Verhandlungen mit Caracas, zum Beispiel ein paar inhaftierte US-Amerikaner freizubekommen. Da gab es ein paar Fälle. Und der Sondergesandte Richard Grenell hat sich mehrmals mit Maduro getroffen, bereits zu Verhandlungen. Und Trump scheint im Moment weniger das Interesse zu haben, da auf Konfrontationskurs zu gehen, sondern er hält eine gewisse Distanz. Aber eigentlich geht es ihm im Moment eher darum, sein Wahlversprechen, die Immigration zu bekämpfen, umzusetzen. Und das eben nicht mehr über einen Regime Change in Venezuela, sodass die Leute dann freiwillig zurückgehen würden, was vorher die Idee war, sondern massiv durch Ausweisungen, durch Verhaftungen, Festnahmen und sogar die Auslagerung von Migrantinnen in Drittländer wie beispielsweise El Salvador.
Ja, vielen Dank, Tobias Lambert, für diese Einschätzungen zur aktuellen Lage in Venezuela. Wir werden dieses Thema das Verhältnis zu den USA, aber auch die Rolle der Linken in Venezuela, in den politischen Parteien, auch in der Zivilgesellschaft genauer erörtern. Das werden wir tun am kommenden Mittwoch, übermorgen, dem 16. Juli. Dann wird Tobias hier in Freiburg zu Gast sein. Wir treffen uns um 19.30 Uhr im Strandcafé hier auf dem Greta-Gelände in der Adlerstraße 12.
Und mit diesem Veranstaltungstipp geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 14. Juli 2025 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.